Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Morgens die neuen Corona-Fallzahlen studieren, erschrocken sein über die Zahl der Toten und sich vorstellen, wie diese Menschen wohl gestorben sind. Meist ja isoliert von Angehörigen, die wiederum kaum Gelegenheit hatten, sich zu verabschieden. Corona rückt Tod und Trauer in unser Blickfeld und damit Themen, die noch immer vielfach tabu sind oder zumindest privat. Dabei wäre eine offenere Auseinandersetzung wichtig, bevor Trauer krank macht. Carina Schröder über die Forschung zur anhaltenden Trauerstörung.
Meine Kinder waren 5 und 8 Jahre alt, als mein Mann gestorben ist. Das ist wirklich etwas, was mir heutzutage immer noch leid tut, dass sie von ihrem Vater raus werden müssen.
Maria, so möchte sie genannt werden, hat ihren Mann vor 2,5 Jahren verloren. Er starb nach Komplikationen bei einer Operation. Ganz unerwartet. Ihr laufen Tränen über das Gesicht. Über ihre Trauer sprechen, das möchte sie trotzdem. Auch nach 2 Jahren.
Weil ich finde, dass zu wenig darüber gesprochen wird und über langhaltende Trauer schon gar nicht.
Verständnis für ihre Situation fand die heute 41-Jährige beim Berliner Qualitätszentrum Trauerbegleitung vom Tabea e.V. Hier gab es Gespräche, geschultes Personal. Zusätzlich hat Maria noch über ein Jahr lang einen Psychotherapeuten besucht.
Viele Leute oder die Gesellschaft will das irgendwie nicht wahrhaben oder nicht akzeptieren oder ja, das ist schon lange her, es müsste schon gut sein, das Leben geht weiter. Und dann denke ich mir, Mensch, ja, euer Leben geht weiter, aber meiner.
Wie viel Trauer ist zu viel? An dieser Frage wird bereits seit mehr als 40 Jahren geforscht. 2019 dann die Wende. Die Weltgesundheitsorganisation beschließt, die sogenannte anhaltende Trauerstörung, also die pathologische Trauerreaktion, wird in den Internationalen Katalog klassifizierter Krankheiten, kurz ICD, aufgenommen. Damit ist die anhaltende Trauer eine offiziell anerkannte Krankheit. Kriterien für die Diagnose laut WHO? Funktionseinschränkungen im Alltag, ein starkes Verlangen nach und eine anhaltende Beschäftigung mit dem Verstorbenen. Verbunden mit starkem emotionalen Stress. Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Und?
Final, worauf ich mich spezialisiert habe, die Trauerreaktion muss die kulturellen Normen des Individuums verletzen.
Die Psychologin Claire Killikelly erforscht an der Universität Zürich, wie krankhafte Trauer diagnostiziert werden kann. Und wie unterschiedliche kulturelle Einflüsse individuelles Trauern prägen. Für ihre jüngsten Studien führte sie Interviews mit deutschsprachigen und chinesisch sprechenden Mitarbeitern im Gesundheitswesen.
Das Gesundheitspersonal in China hat gesagt, dass Kopf- und Bauchschmerzen in das ICD-11 aufgenommen werden sollen. Interessanterweise haben die Deutschen Symptome genannt wie aufdringliche Gedanken um den Verstorbenen.
In der Trauer feststecken. Auch das haben viele Deutsche als belastend beschrieben, erklärt Claire Killikelly. Aus den Interviews erstellte sie Fragebögen, einmal basierend auf den Kriterien des ICD-11 und einen basierend auf den Antworten der Mitarbeiter. Insgesamt befragte die Forscherin dann 214 deutschsprachige und 325 chinesischsprachige Personen. Es zeigte sich, nach den ICD-11-Kriterien lassen sich Menschen mit langanhaltender Trauerstörung diagnostizieren. Allerdings gibt es starke Hinweise auf kulturell spezifische Symptome, die noch weitgehend unerforscht sind. Rund 10% aller Trauernden leiden laut Claire Killikelly unter der Störung. Doch in der Literatur finden sich ganz unterschiedliche Zahlen.
Momentan gibt es 5 oder 6 verschiedene Definitionen für die Störung, die noch immer in diesem Feld benutzt werden. All diese Wissenschaftler nutzen unterschiedliche Fragebögen.
Rita Rosner setzt die Zahl der Menschen mit langanhaltender Trauerstörung geringer an als ihre Schweizer Kollegin. Die Psychologin der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt kommt auf nur 1% aller Trauernden. Das zeigt ihre gerade erst beendete, bisher noch unveröffentlichte Studie. Im Gegensatz zur WHO nutzt Rita Rosner statt 4 bis zu 8 Symptome für die Diagnose.
Wie zum Beispiel Verbitterung über das Leben und über den Verlust. Das Gefühl, dass ein wichtiger Teil von meinem Leben fehlt.
Ihr Ziel? Menschen sollen nicht falsch diagnostiziert und infolgedessen falsch behandelt werden. Nach wie vor würde bei Menschen, die lange trauern, oft zu Unrecht eine Depression oder posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Rita Rosner behandelt Menschen mit anhaltender Trauerstörung mit kognitiver Verhaltenstherapie.
Die Intervention, die wir haben und fast alle anderen erfolgreichen Interventionen weltweit in der anhaltenden Trauerstörung, beziehen sich auf die Vergangenheit. Also man fragt nach den schmerzhaftesten Momenten und wie man damit umgegangen ist und was sich direkt in der Folge ergeben hat.
Aktuell testet die Psychologin diese Behandlung im Vergleich mit einer an der Gegenwart orientierten Aufarbeitung. Die Hoffnung? Neben der Auseinandersetzung mit dem Verlust wird der Fokus der Betroffenen auf die Bewältigung des Alltags gelegt. Den Umgang mit Einsamkeit etwa, neue Tagesabläufe und neue Freundschaften. Annette Dobroschke vom Berliner Qualitätszentrum Trauerbegleitung begrüßt die Forschung zur anhaltenden Trauerstörung.
Das ist jetzt nicht ein Wandel in dem, wie wir Trauer sehen oder erleben, einschätzen oder sonst etwas, sondern das hat wirklich formal mit dem Zugang zu einer durch die Krankenkassen bezahlten Psychotherapie zu tun.
Menschen wie Maria kann das helfen. Der Deutsche Hospiz- und Palliativverband hat sich dennoch 2018 dagegen ausgesprochen, Trauer, egal wie lang, mit Störung in Verbindung zu bringen, erklärt Verbandsmitglied Karin Scher.
Also Trauer ist ja ein ganz eigener, ganz tiefer Prozess. Und dieses ganz Existenzielle, was uns da erfasst, ist eigentlich eine ganz lebendige Möglichkeit, die tief in uns auch angelegt ist. Darum würde ich Trauer an sich erstmal nicht als etwas Krankhaftes oder als Störung ansehen, sondern als etwas ganz Lebendiges, Normales.